Herzlich willkommen bei Viva la Social, der Podcast für soziales Engagement. Bevor es gleich losgeht, habe ich noch einen wichtigen Hinweis für euch. Viva con Aqua benötigt eure Unterstützung. Denn seit 2018 ist das Brunnenbohrgerät John's Rig für Viva con Aqua in Äthiopien unterwegs und hat bereits über 100 Brunnen gebohrt. Nun läuft die Förderung für das Projekt planmäßig aus, aber es soll weitergehen mit John's Rig. Spendet selber, verschenkt eine Spende oder macht auf das Projekt aufmerksam und ermöglicht Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Jeder Support kann helfen. Schaut dafür einfach auf der Seite von Viva con Aqua unter www.vivaconagua.org vorbei. Die Seite findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Wie fängt man eigentlich an, sich zu engagieren? Was muss passieren, damit Menschen sich engagieren und wie wählen sie aus, wofür sie sich engagieren? Die Hosts Lou und Micha von Viva con Aqua laden in diesem Podcast Menschen ein, die für eine gute Sache brennen. Es geht um Themen, die Viva con Aqua über das Jahr begleiten. Female Empowerment und Menschenrechte, sportliche Aktionen und Gaming-Events, Festivals, Kunst, Musik, Lifestyle. Und vor allem immer wieder um die Frage, wie kann ich etwas bewirken?
Hallo Micha.
Hallo Luisa, herzlich willkommen bei Viva la Social.
Herzlich willkommen. Für die HörerInnen, die gerade den Einspieler schon gehört haben und vielleicht auch HörerInnen sind, die Sophias Stimme normalerweise erkennen. Einmal kurz zur Einordnung. Ich bin Lou, ich übernehme gerade für Sophia die Elternzeit. Ich arbeite auch bei Sony.
Ja,
da ist sie da drin.
Wir haben sie glücklicherweise von Sony
abgeworben.
Nicht abgeworben, sie hat freiwillig den Weg zu uns gefunden.
Das stimmt. Ja. Durch schöne Connections auch via Podcast. Ich bin auch bei Viva con Aqua, so rum nämlich, schon seit fast 2 Jahren sogar und darf, wie gesagt, Sophias Elternzeitvertretung sein. Wir haben sogar eine Übergabefolge gemacht mit der hochschwangeren Sophia, aber wie es bei VCA manchmal so ist, schieben wir jetzt einfach eine andere Folge rein, weil es ist Winterzeit, es ist die Winterzeit-Kampagne und die konzentriert sich auf John's Rig in Äthiopien und dafür haben wir heute auch einen Gast eingeladen. Sebastian Schürzebecher.
Ja, hallo.
Hallo, herzlich willkommen.
Freut mich, hier zu sein.
Erstmal schon mal zur Einordnung. Ich werde die ganze Zeit Seppel sagen müssen, weil ich kann einfach nicht Sebastian zu dir sagen. Es ist so drin. Das ist der Seppel. So ist es. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Ich darf dich auch im Podcast so nennen.
Total, ja. Das ist schön und gut. Ich höre auch auf Seppel. Von daher passt das doch.
Sehr gut.
Herzlich, ich habe gleich mal 3 Fragen. Wer bist du, Seppel? Was machst du? Und wie viel kannst du jetzt spenden, ohne dass sich dein Leben verändert?
Mein Name ist Sebastian Stürzebecher, ich, aka Seppel. Ich arbeite auch bei Viva con Aqua im Fundraising-Team und übernehme da die Fördermitgliederbetreuung. Und ich kann jetzt 5 € im Monat als Fördermitglied spenden.
Geil, nehmen wir. Dankeschön. Und was machst du genau? Also wie kann man sich das vorstellen? Weil Fundraising ist auch dann irgendwie so ein Begriff, mit dem viele Leute vielleicht gar nichts anfangen können. Was bedeutet das genau?
Also Fundraising bedeutet eigentlich so das Sammeln von Geld oder von Ressourcen im Allgemeinen. Und ich mache als FÖMI oder Fördermitgliedsbetreuer die Betreuung der Fördermitglieder. Ich versuche, dass die alle zufrieden sind, dass sie alle von den Projekten abgeholt sind, dass sie wissen, was mit ihrem Geld passiert und dass sie gerne weiterhin Fördermitglied bleiben. Das ist so mein Kernjob und gleichzeitig natürlich auch die Gewinnung neuer Fördermitglieder. Also wenn ihr das hört, kommt zu mir.
Werdet Fördermitglied. Sehr cool. Wie lange bist du schon bei Viva con Aqua?
In dieser Stelle bin ich seit circa 2 Jahren bei Viva con Aqua. Aber insgesamt bin ich schon mehr als 5 Jahre jetzt dabei. Erst Praktikant, dann Werkstudi und dann Fundraising Manager.
Eine klassische Viva con Aqua Karriere, würde ich mal sagen. Ja. Also reingestolpert.
Ich komme hier nicht mehr los.
Ja.
Sehr schön. Wir sind ja heute unter anderem auch hier, um über Äthiopien und John's Rig zu sprechen. Wie anfangs schon erwähnt, das ist die Winterkampagne von Viva con Aqua. Wir konzentrieren uns gerade auf Äthiopien und John's Rig. Da ich aber nicht dort war, sondern ihr beide dort wart, nehme ich heute eher die Rolle ein der fragenden Person und der Person, die auch Fragen stellt, vielleicht die bei der Community aufkommt. Sprich, was ist überhaupt John's Rig? Was passiert in Äthiopien? Wo stehen wir da? Vielleicht erstmal, wann wart ihr in Äthiopien?
Ja, ich war quasi kurz, nachdem ich angefangen habe als Fundraising Manager, also 2022, vor circa 2 Jahren, in Äthiopien für 2 Wochen und habe da 2 Projekte besucht.
Sehr cool, also 2022 meinst du?
Genau, ja.
Ich muss überlegen, ich war das erste Mal in Äthiopien wahrscheinlich 2010, 11. Also ich war sehr oft schon in Äthiopien, bestimmt 7 Mal, 8 Mal vielleicht. Das ist auch zur Kontextualisierung vielleicht eines der schönsten Länder, in denen ich je war. Es ist wunderschön, es ist wunderschöne Menschen, eine unfassbare Kultur. Auch eines der Länder im Kontext von Afrika, die nie kolonialisiert waren, sondern nur besetzt, in Anführungszeichen nur von den Italienern damals. Das heißt, das ist ein Land, das absolut traditionelle Kulturschätze noch hat, auch was Essen angeht. Deswegen, ja, jeder, der vielleicht mal äthiopisch sich damit beschäftigen will, geht einfach mal essen. Das ist eine wunderschöne Kultur, was Essen angeht. Es hat die eigene Musik noch. Dieses Kra allein, dieses Instrument. Ich habe selten einen Musik-Act gesehen, der so eine Meute zur Eskalation, nur er und ein Musikinstrument, nämlich dieses Kra. Das war beim Konzert, wo wir mit Clouseau und Max Herre auch mal durch Äthiopien gereist sind. Ich hatte das Glück, auch mal mit Gentlemen zu gehen, weil die ganze Reggae-Culture sich auf Äthiopien immer bezieht, weil Haile Gebrselassie Selassie damals den Rastafari ein Gebiet Shashamani zur Verfügung gestellt hat, wo ganz viele Rastafaris leben. Und deswegen hatte da auch Gentlemen abseits von dem Support für Viva Con Agua ein Interesse. Wir sind wirklich 3,5 Wochen durchs Land gereist und haben sehr viel gesehen. Waren auch in den Gebieten, wo, was viele ja auch von Äthiopien kennen, ist ja leider dann auch die extrem wirtschaftlich angeknackste Situation. Es ist in Ostafrika, es hat 123 Millionen Einwohnerinnen, es hat 42% der Bevölkerung hat nur den Zugang zu Wasser überhaupt, 11% nur zu einer Toilette, einfach um mal auch diese, sag ich mal, ja, negativen Seite von Äthiopien, die natürlich in unserem Kontext relevant ist, weil wir kümmern uns um Wasserprojekte. Wir sind seit 2006 aktiv. Das war quasi das erste Projektland nach der Reise auf Kuba und nachdem wir das Kuba-Projekt gemacht haben, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir Viva Con Agua richtig machen, wenn wir den Verein gründen, dann lass auch in Regionen gehen, wo die Wasserversorgung deutlich schlechter ist als in Kuba. Und das war dies auch sicherlich in der medialen Berichterstattung durch Live Aid, Bono und so weiter sehr bekannt, dass es einfach in Ostafrika sehr oft Dürren gibt. Das nimmt natürlich durch den Klimawandel auch zu. Und da waren wir auch in den Regionen, wo eben damals diese brutale Hungersnot war. Und die Dürren kommen zurück, die kommen immer wieder. Ich war auch mehrfach in Äthiopien, wo gerade eine Dürreperiode war, wo dann die wirklich die Armutsgrenze von 5 Ziegen auf 1 Ziege runtergeht. Und es ist natürlich klar, wenn die Ziegen sterben, sterben irgendwann die Menschen. Wo man auch leider die Bilder kennt von den unterernährten Kindern mit den Blähbäuchen, weil das ja auch für den Kontext vielleicht einmal zu relativieren, es stirbt in dieser Welt kein Mensch daran, dass er kein Wasser hat, sondern es sterben Menschen daran, dass sie keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Weil wenn Menschen keinen Zugang zu Wasser haben, dann trinken sie aus Pfützen, dann trinken sie aus Flüssen, aus Seen, aus allen Möglichkeiten, wo sie Wasser zu sich nehmen können. Und verunreinigtes Wasser hat jeder von uns schon mal auch ein bisschen getrunken oder beziehungsweise jeder von uns hatte auch schon mal die Scheißerei, Diarrhoe. Wir leben aber alle im Gesundheitssystem, das es uns halt erlaubt, die Diarrhoe locker wegzustecken. Und einmal steckst du sie, so ein menschlicher Körper, locker weg, auch 2-mal, aber halt nicht ewig. Und daran sterben letztendlich auch Menschen. Und deswegen ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser so essentiell. Und deswegen kann man auch sagen, Wasser ist Leben.
Ja, vor allem, wenn du dann die ganze Zeit nur dreckiges Wasser hast und du hast gerade Durchfall und dann kannst du nur dieses Wasser trinken, das verbessert deine Situation ja nicht. Also,
ja, es ist ein Teufelskreislauf dann.
Genau.
Sind wir immer noch in denselben Regionen, unter anderem wie am Anfang? Oder hat sich das geschiftet? Hast du dieselben Regionen gesehen, wie du gesehen hast? Oder sind wir da, konnten wir weiterziehen? Haben wir soweit so viel geschafft, dass wir mit John's Rig, was einer von euch beiden mir gleich nochmal erklären muss, was dieser John's Rig oder dieses John's Rig ist, sind wir damit weitergezogen, sage ich mal. Also wo warst du denn? In welcher Region warst du?
Also ich war in zwei Regionen. Das eine war eine Kleinstadt, die heißt Ijaji. Die ist in Oromia. Das andere Projektgebiet ist in der Amhara-Region um die Stadt Debre Marcos. Genau, und das sind zwar auch über zwei verschiedene Projektpartner, aber das sind zwei verschiedene Regionen, die sind nicht allzu weit von der Hauptstadt entfernt, würde ich sagen. Also es sind immer noch super lange Strecken, die man da durchs Land fahren muss. Also ich glaube, nach Ijaji haben wir bestimmt 6 Stunden gebraucht. Und nach Debre Marcos mussten wir erst fliegen und dann nochmal 4 Stunden fahren. Aber das war ein bisschen eine kompliziertere Situation. Vielleicht sprechen wir darüber nochmal. Mhm. genau. Und ich glaube, die Amhara-Region ist auf jeden Fall schon länger Projektgebiet. Und Ijaji ist recht neu, würde ich behaupten. Bin ich nicht ganz sicher. Wo warst du denn?
Ich bin geografisch wirklich ein Trottel, wie in vielen anderen Bereichen auch des Lebens. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, wo ich überall in Äthiopien war. Ich weiß auf jeden Fall, dass unser erstes Projekt in Sodo ist, das so 180 Kilometer von Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, entfernt. Dort haben wir die ersten Projekte gemacht. Das fing auch an mit unserem Partner Welthungerhilfe, wo wir eine Millenniumskampagne gemacht haben damals, um die Millenniumsziele zu erreichen, wo ja der Plan war, bis 2015, glaube ich, 2015 müsste es gewesen sein, die Halbierung der Armut etc., dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser etc. Und das wurde anhand 15 Dörfer weltweit gezeigt und da haben wir dann die Wasserversorgung gemacht mit unserem Partner. Und von Sodo sind wir dann konzentrisch, also im Kreis weiter haben wir uns entwickelt und haben Projekte drumherum gemacht. Und irgendwann vielleicht für die Kontextualisierung von Johns Rig, was ist das? Das ist die größte Einzelspende, die Vibo Konakwa jemals bekommen hat. Das ist ein Mann, der auf dem Sterbebett gesagt hat, sein größter Wunsch ist, dass mit seinen Ressourcen noch so viele Menschen wie möglich den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es waren, wenn mich nicht alles täuscht, 8 Millionen Euro damals, die wir gespendet bekommen haben. Und dann haben wir erstmal überlegt, okay, was machen wir damit? Weil 8 Millionen ist viel Geld, das kann aber auch schnell verpuffen. Und haben dann gemeinsam mit Partnern über 1,5, 2 Jahre, also wir haben das auch nicht schnell verpufft, sondern haben gesagt, okay, was ist denn das Effektivste, was wir damit machen können? Und aus unserer Sicht war das Effektivste, ein Bohrgerät zu kaufen, das dann in Äthiopien rumfährt. Und zwar erstmal für immer. Und dieses Bohrgerät haben wir dann eine große Ausschreibung, weil so Bohrgeräte gibt es natürlich auch nicht, kannst jetzt nicht beim Kiosk um die Ecke kaufen, sondern da gibt es halt ein paar Anbieter weltweit. Wir haben es in Italien gekauft, haben dann wegen dem Viva Con Aqua Approach noch einen wunderbaren Künstler, David Schillinglaw, erstmal das ganze Bohrgerät noch in Italien anmalen lassen. Der hat es wunderschön angemalt, deswegen ist es auch ein sehr uniques Bohrgerät, weil man muss natürlich überlegen, also ein Bohrgerät ist erstmal wie ein LKW, erstmal so klassisch, sage ich mal, hässlich, funktionabel.
So ein gelbes Ding.
Ja, aber es ist nicht gelb gewesen. Also im Normalfall sieht so ein Bohrgerät halt nicht so schön aus. Ist eher dinormiert, Zweck und so weiter. Und es ist wahrscheinlich eines der einzigen Bohrgeräte, das nach Brunnen bohrt, das wirklich sehr speziell ist, sehr künstlerisch angemalt, mit aber auch in einer Bildsprache, die jetzt auch für Menschen aus Äthiopien funktioniert, nicht nur für hier. Haben dann noch den Drillmaster Melky nach Italien eingeladen, dass der wirklich vor Ort, da hat er 2 Wochen dort gelebt und hat dieses komplette Bohrgerät von der Pike auf gelernt. So dass nicht irgendwann, falls es mal kaputt ist oder irgendeine Kleinigkeit ist, ein Ingenieur aus Italien rüberfliegen kann, sondern Melky einfach dieses komplett verstanden und gelernt hat und haben es dann nach Äthiopien verschifft. Das war auch ein komplexer Prozess, weil wir wollten dann auch nicht, dass dieses Bohrgerät Viva Con Aqua gehört, sondern wir wollten es, dass es in einem Nutznießrecht ist. So, wenn du es jetzt aber einfach verschenkst, dann musst du trotzdem Zolle, Steuern drauf zahlen. Bei den Dimensionen ist es sehr viel Geld. Das heißt, es war ein komplexer Prozess. Wir haben es geschafft, dass es jetzt der äthiopischen NGO Orda gehört in einem Nutznießrechtverfahren mit unserem Partner Welthungerhilfe und Viva Con Aqua und die ganze Zeit Brunnen bohrt. Wenn genug Spenden bei Viva Con Aqua, und das ist gerne der Moment, wo ich sage, ey, spendet all euer Geld an Viva Con Aqua oder zumindest einen Teil. Wenn genug Spenden bei Viva Con Aqua fließen, dann bohrt das die ganze Zeit Brunnen. Wenn es nicht genug Spenden gibt bei Viva Con Aqua, dann können aber auch andere NGOs damit Brunnen bohren. Auch das war uns wichtig, dass es jetzt nicht nur für Viva Con Agua die ganze Zeit, sondern es geht ja auch nicht um Viva Con Agua, sondern es geht um die Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Genau, und diese Spende haben wir, glaube ich, vor 9 Jahren irgendwann bekommen und seitdem bohrt der einen Brunnen nach dem anderen. Ich glaube, wir haben so um die 230 Brunnen gebohrt und über 200.000 Menschen damit einen Zugang zu sauberem Trinkwasser gesichert und die Reise geht hoffentlich weiter.
Absolut. Also ihr wart ja vermutlich dann auch bei John's Rig. Habt ihr den Prozess so ein bisschen miterleben können? Oder sogar den Moment, wo das Wasser aus der Erde kommt?
Also als wir am John's Rig angekommen sind, dachte ich erst, ah krass, gerade auf Wasser gestoßen, das sieht richtig cool aus. Aber es war leider schon ein bisschen später. Die hatten quasi schon das Wasser erreicht und dann spritzt es auch so ein bisschen raus. Ich glaube aber auch gar nicht so stark. Und die haben quasi schon den Bohrkanal gereinigt. Mit so einem Schaum. Das sieht man auch häufig auf Bildern bei uns. Das ist eigentlich gar nicht das Wasser, was rausspritzt, sondern um diesen Bohrtunnel quasi zu säubern, benutzen die so eine Art Seife eigentlich. Und die schäumt halt super schnell und stark. Und dadurch entsteht auch so eine Art Druck und das spült das quasi alles raus. Also den ganzen Schotter und Dreck, der dann noch im Rohr sozusagen ist. Und ja, ich war erst so, ah cool, voll der gute Moment. Aber dann war es halt schon doch ein bisschen später. Aber es war trotzdem voll schön zu sehen. Was ich so zu dem Prozess sagen kann, es sind halt eigentlich schon recht viele Leute involviert, die da entweder zugucken oder irgendwie mithelfen, diese Gestänge aus dem Boden zu ziehen und den Bohrkopf reinzudrücken und so weiter. Also echt gar nicht so wenig. Also ich habe ehrlich gesagt gedacht, da stehen 3 Leute oder so, aber... Nee, ist nicht so. Und das Ganze basiert ja auch auf so geologischen Messungen und da ist dann auch immer mal wieder ein Geologe dabei, der guckt, welche Erdschichten haben wir gerade erreicht, wie hart ist der Boden da, müssen wir vielleicht den Bohrkopf wechseln, dass der sich nicht zu schnell abnutzt. Und dann war da so eine Platte mit verschiedenen Sektionen und in diesen Sektionen waren halt verschiedene Erdschichten abgebildet. Alle 5 Meter wird eine Messung gemacht, was ist das gerade für ein Boden. Und das fand ich irgendwie auch super spannend, weil man geht da so naiv rein und sagt, ja, da wird halt ein Loch im Boden gebohrt, aber da steckt schon viel dahinter. Das fand ich super spannend. Und das war auch interessant, bestimmt 50 Meter daneben dran, wurde uns dann auch gezeigt, ist ein Bohrloch gewesen, was eingestürzt ist. Also es kann auch mal scheitern. Es kann auch mal sein, dass die Erde so sich verrutscht und dann war das quasi umsonst und dann muss man nochmal schauen, wo geht die Wasserader weiter und wo bohren wir das nächste Loch? Und das ist irgendwie auch wichtig zu sehen, finde ich, dass es halt nicht so leicht ist und nicht so einfach ist. Und so ein Bohrprozess dauert, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine Woche oder kann eine Woche dauern. Also ja, da ist schon viel dahinter auf jeden Fall.
Das ist irre. Vielleicht auch zur Einordnung für die ZuhörerInnen. Das habe ich letztens gelernt, da war ich schock. So ein Tiefbrunnen ist ja einfach 150 Meter tief. Überhaupt so tief bohren zu können, wie tief das Wasser da ist, ist es da. Aber es ist so weit entfernt davon, dass es irgendwie dem Menschen als Trinkwasser dienen kann. Es ist unglaublich, wie tief dieser Bohrer bohren muss. Also ich dachte auch, dann sind es halt, keine Ahnung, 20 Meter, 30 Meter, je nachdem, was eben für einen Boden herrscht sozusagen. Mhm. Aber bis zu 150 Meter ist ja auch einfach so tief. Ich habe versucht zu googeln, welches Haus dem entspricht oder so. Habe jetzt kein gutes Beispiel gefunden, aber das ist unvorstellbar, wie tief das ist. So, ne? Das ist krass.
Ja, also es ist natürlich die Problematik des Grundwasserspiegels. Und gerade in der Mara-Region sagt man genauso zwischen 80 und 170 Meter. Deswegen sind es auch Tiefbohrbrunnen und deswegen sind sie auch so teuer. Also im Vergleich nur in Nicaragua musst du halt teilweise zwischen 3, 4, 15 Meter runter. Da kannst du teilweise noch von Hand bohren. Mhm. Aber genau das, was Seppel gesagt hat, du brauchst halt für jede Gesteinsschicht teilweise einen anderen Bohrer. Und deswegen muss die Hydrogeologin dabei sein und checkt halt quasi, wenn die Steine dann hochkommen mit, welche Gesteinsschicht treffen wir gerade drauf? Ah, anderer Bohrer. Und du musst halt immer wieder diese Bohrköpfe, die so 20 Meter Pipelines sind, dann nachschießen quasi, um dann halt letztendlich auf 150 Meter zu kommen. Und deswegen reden wir auch über einen Brunnen, der locker mal 10.000, 15.000 Euro kostet. Und auch was Seppel gesagt hat, um es zu ergänzen, ist ganz klar so, wenn du die Suche nach dem, wo bauen wir überhaupt den Brunnen, ist ja quasi, du musst ja ein Wasser Jahren treffen. Und das wird immer noch mit der Wünschelrute gemacht. Die höchste Trefferquote hat es trotz der KI und technischen Möglichkeiten, die wir haben, ist es mit der Wünschelrute. Und du hast ungefähr eine 50-60% Trefferquote. Das heißt aber, wenn du jetzt 40% siehst, natürlich wurde umsonst gebohrt. Und wie Seppe sagt, am Ende ist es eine Woche Prozess. Du hast natürlich nach 2 Tagen, weißt du ungefähr, triffst du Wasser oder triffst du kein Wasser. Dann geht es ja auch, dass der Brunnen befestigt ist, dass Beton drumherum ist, dass die Pumpe funktioniert etc. Aber an diesem Prozess sind eben sehr viele Menschen beteiligt, plus natürlich auch die ganze Dorfbevölkerung oder Community drumherum, weil wir reden schon darüber, dass natürlich dort in den Regionen, wo wir Brunnen bohren, davor noch nie eine Wasserversorgung meistens war. Das heißt, für die ist es natürlich, erstens sind es kommt, wenn so ein großes Bohrgerät kommt, das ist dann vielleicht auch, wie man sich so früher vorstellt, wenn der Zirkus in die Stadt kommt, natürlich auch ein bisschen Entertainment. Da hast du jetzt nicht, wir reden ja über eine Rural Area, wo du kein Kino hast, wo du nicht wie wir einen ganzen Tag vor deinem TikTok, Netflix, Streaming und so weiter vielleicht deine Zeit verschwendest. Vielleicht könnte man daraus auch mal ein Konzept machen, spenden statt streamen, aber egal, das ist eine andere Baustelle. Aber so entstehen Ideen bei Vivo Con Agua. Was ich sagen will, ist, dass es natürlich schon ein absolutes Happening ist. Und dieser Moment, wenn du das erste Mal siehst, wie wirklich Wasser da aus der Erde rauskommt, ist auch magisch.
Hast du schon miterlebt?
Ja, zum Glück mehrfach. Einmal hatte ich auch einen Sonnenstich, weil ich einfach 6 Stunden einfach nur in der Sonne saß und wie gebannt diesen Prozess beobachtet habe und so. Und für mich ist schon so, natürlich, ich bin ein bisschen älter wie ihr beiden, verglichen kann man es vielleicht, wenn ein Kind aus der Gebärmutter rauskommt.
Gut, da können wir jetzt immer noch nicht mitreden, okay. Micha.
Also. Weil es schon was sehr unfassbar Magisches hat, ja. Und auch ganz klar, das siehst du in den Augen, das siehst du am Lachen, das siehst du an der Reaktion der Menschen vor Ort, wenn natürlich dann das Wasser das erste Mal hochkommt, das ist schon was absolut Magisches. Und den Menschen ist natürlich Wasser anders vielleicht wertschätzend bewusst wie uns, weil ich kann nur bei mir bleiben, dann kann ich keinen Fehler machen. Ich habe halt noch nie mir Gedanken über Wasser machen müssen. Ich habe mir noch nie Gedanken um ein Klo zum Scheißen machen müssen und so. Und das ist natürlich dann was anderes, wenn du plötzlich in Uganda hat's mal der Dorfälteste gesagt, I think it's from God. I know it's from Vivo Con Agua, but I still think it's from God. Und der hat halt ganz klar gesagt, dass halt noch nie seine Vorfahren in diesem Dorf Zugang zu Wasser hatten. Und plötzlich steht der Brunnen da und der verändert natürlich das Leben. Wir waren dann 1-2 Jahre später wieder und der Dorfälteste uns berichtet, wie sich natürlich die Kindersterblichkeit verändert hat, wie sich die Gesundheit der Bevölkerungsschichten, egal ob Kinder, Erwachsene oder auch die Dorfältesten, verbessert hat, wie die Lebenserwartung nach oben geschossen ist etc., wie plötzlich die Möglichkeiten ist, Schule zu besuchen, weil du dich vielleicht nicht den ganzen Tag mit der Wasserversorgung rumschlagen musst.
Es gibt ein sehr cooles Video, was wegen dem mit dem Vergleich zur Geburt. Das kann man sich quasi selbst anschauen.
Wo links ein Brunnen geboren wird und rechts ein Baby oder was?
Nee, lieber sowas
das
lieber
Video
nicht.
Wollen wir leider nicht. Weiß ich nicht.
Tatsächlich nicht aus Äthiopien, aber aus Uganda. Sogar mit VR. Also man kann es quasi 360 Grad verfolgen. Da war Papa Shabani dabei, den
stimmt,
kennst du ja,
ja
auch. Genau, da sind die gerade in diesem Moment auf Wasser gestoßen und das kann man sich auf YouTube anschauen tatsächlich, auch beim Vivo Con Agua Channel, kann ich empfehlen.
Wir packen
es cool.
In die Shownotes.
Vor allem, wenn man eine VR-Brille hat, nochmal eine krassere Wahrnehmung und so, ist schon sehr cool.
Falls übrigens jemand einen Ausbildungsplatz für Papa Shabani hat da draußen, er ist ein wunderbarer Fotograf, Künstler, manchmal ein bisschen Diva Con Agua, aber long story short, falls jemand einen Ausbildungsplatz hat, der sucht gerade einen.
Der kommt nach Deutschland, wir freuen uns sehr auf ihn.
Ah, cool.
Ja.
Er hat schon mal bei mir übernachtet, finde ich auch ganz lustig.
Cool. Wo wir gerade bei der Community waren, so bei Stammesältesten, die Gespräche, die ihr da geführt habt, wie wart ihr im Kontakt mit den Menschen vor Ort in der Community? Hattet ihr auch Zeit, vielleicht mit ihnen zu sprechen? Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, bei der ersten Uganda-Reise hatten wir nicht so viel Zeit und die Gespräche waren sehr in eine Richtung eher, dass uns die Community berichtet hat, schon wie das Leben besser wurde durch das Wasser, aber ich konnte jetzt nicht in so ein One-to-One-Gespräch zum Beispiel gehen, weil uns die Zeit leider gefehlt hat bei der ersten Reise. Habt ihr die Chance gehabt, mit Menschen aus der Community One-to-One mal zu sprechen oder euch Geschichten erzählen zu lassen von den Menschen vor Ort?
Nur zum Teil tatsächlich. Wir hatten auch relativ wenig Zeit. Alema Yehu von der Welthungerhilfe hat einen sehr straffen Zeitplan auf jeden Fall gehabt und wollte uns so viel wie möglich zeigen. Wir waren tatsächlich aber an einer Schule, wo dann auch ein Hygiene-Workshop gegeben wurde. Und wir durften irgendwie dabei sein, durften Gäste sein und das war auch irgendwie eine Feier gleichzeitig. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr genau, was für eine Feier das war. Da waren noch Tänzer eingeladen und so, es sah richtig cool aus. Also es war schon ein krasses Event. Und da war der Schuldirektor super dankbar und hat sich richtig gefreut, dass wir da sind und hat gesagt, ja, hier, schaut, da sind die Toiletten, die hier gebaut wurden, die werden auch regelmäßig genutzt und das super wichtig, dass die hier sind und jetzt machen wir hier hygienische Workshops, damit so der richtige Umgang der SchülerInnen gelernt wird. Und dieses Strahlen von dem zu sehen, das fand ich schon irgendwie schon ganz, ganz süß, wie er sich so gefreut hat, dass wir da sind und dass er uns so unbedingt alles zeigen wollte und so. Das war schon richtig cool. Ja, aber das war tatsächlich auch die einzige Stelle, wo wir so wirklich mit der Zivilbevölkerung gesprochen haben. Das war jetzt auch irgendwie ein Sondergestellter, das war der Schulleiter. Ansonsten haben wir mit Leuten von den Wash-Komitees gesprochen, die dann irgendwie die Verwaltung des Brunnens übernommen haben oder der Wasseranlage und dann noch so ein bisschen technische Sachen erklärt haben, wie das hier so abläuft und so. Das war auch super spannend, aber es ist natürlich auch eine Person aus der Bevölkerung, aber die hatte schon mehr Hintergrundwissen und so und konnte viel erklären und hatte aber auch nicht wirklich so einen persönlichen Eindruck so hinterlassen. Also er hat nicht gesagt, wie sich das jetzt verändert hat, aber er hat so die Abläufe erklärt, wie der Prozess ist, wie man Wasser holt und dass es teilweise halt doch irgendwie abgesperrt wird, damit da kein Vandalismus entsteht, damit da keine Wildtiere reingehen. Und das war irgendwie auch super spannend, aber so richtige Eindrücke von der Zivilbevölkerung habe ich leider nicht so viel. Tatsächlich eher aus dem Workshop, aus dem anderen Projektgebiet. Da hatten wir einen Football for Wash Workshop zugeschaut und teilweise auch mitgemacht. Der ging über 5 Tage und es war so ein Training of Trainers. Also die Leute, verschiedene Lehrer, auch Leute von der Partnerorganisation wurden da quasi ausgebildet, wie sie diesen Workshop, den Football for Wash, weitergeben und Leute damit ausbilden können. Und das war super spannend zu sehen, weil da hast du direkt gemerkt, wie dieser Viva Con Aqua Vibe sich so übertragen hat auf die Lehrer, auf alle Leute, die da teilgenommen haben, weil am Anfang waren alle ein bisschen zurückgezogen, ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, was mich hier erwartet. Sehr unsicher alle, haben halt natürlich auch kein Englisch gesprochen, es war dann ein bisschen schwierig, wir brauchten einen Übersetzer. Aber es war super. Nach 2-3 Tagen waren die Leute, hey, wie geht's dir? Und haben sich richtig gefreut und sind so richtig aufgeblüht in diesem Workshop. Einfach diese Sache mit Freude anzugehen und mit Spaß anzugehen und haben quasi so den Vibe gespürt von Viva Con Aqua, fand ich. Und da habe ich auch gedacht, ach, ich war auch tatsächlich ein bisschen skeptisch, funktioniert so ein Football for Wash Workshop wirklich gut? Und da muss ich sagen, das hat mich voll überzeugt dann, wie begeistert die Leute dann waren und auch wie gut diese ganzen Inhalte, die da vermittelt werden, auch angekommen sind und wie die Leute das aufgenommen haben. Das war schon super cool. Und es war wirklich so ein Community-Event dort. Das hat für Begeisterung gesorgt, auf jeden Fall.
Ich würde es gerne ein bisschen kontextualisieren, weil die normalen Projektreisen sind sehr protokollantisch. Das ist ungefähr, ist jetzt vielleicht nicht die Lebenswirklichkeit von allen, die jetzt zuhören, aber wenn du mal beim Präsidenten eingeladen bist, dann ist das halt auch sehr, ne, dann ist ganz klar, was passiert, wann, wie, wo, wann werden die Leute rausgeschmissen, weil eine halbe Stunde vorher gibt es einfach nichts mehr zu essen und nichts zu trinken und dann, ne, das ist alles ganz klar getimt. Und eigentlich so die erste Projektreise, die ich in Äthiopien hatte, waren 7 Brunneneinweihungen an einem Tag. Und die sind alle nach dem gleichen Muster reden, dann durften die Donors was sagen, also Viva Con Aqua, dann wurde gegessen, dann gab es eine Tanzvorführung und so weiter. Und da entsteht null langfristige Connection-Verbindung. Deswegen haben wir sehr schnell gemerkt, ey, wir müssen das ein bisschen aufbrechen. In Sodo haben wir dann angefangen, immer dort zu fragen, ob wir übernachten können, haben dann mehr Zeit verbracht. So, ich glaube, in Sodo waren wir bestimmt 15 Mal in dem ersten Dorf so. Irgendwann hat der Dorfälteste Tishome auch mal zu uns gesagt, warte mal, ihr kommt jedes Jahr gefühlt hier zu mir, wann bin ich denn mal eingeladen? Dann haben wir ihn auch nach Deutschland eingeladen. Dann war er bei der Millantor Gallery, hat mal kennengelernt, wie wir mit Kunst versuchen, Spenden zu sammeln, wie Pfandbecher sammeln. War mal in Hamburg, ne, so hat mal quasi unsere Lebenswirklichkeit, um dann wieder zurück, ne, das ist auch mittlerweile in diesem in Community Center in Sodo hängen dann auch überall Fotos und so weiter. Und da ist eine Verbindung entstanden und Tishome kennt uns alle und so. Und wir kennen Tishome, ich kenne seine Familie etc. Da ist so, über die Jahre haben wir ja dann angefangen, wirklich auch Musikerinnen, Künstlerinnen etc. mitzunehmen, weil genau dadurch entsteht Verbindung, dadurch entsteht ein Kulturaustausch, dadurch redest du miteinander. Wir haben mit Yaye, seiner ein sehr guter Freund, der in Casanchez lebt, in Addis Abeba, in Teil mit dem dort Toiletten gebaut. Haben mehrere Wochen diese Öko-Toiletten gebaut, mit ihm dort quasi gelebt. So, da ist natürlich eine Verbindung entstanden. Oder auch Sis Boletti und ihre Tochter, die damals ja dort noch gelebt haben in Addis Abeba, dann irgendwann nach Trinidad gezogen sind, jetzt in Flensburg wohnen und Zion, die jetzt in der Villa Viva, da sind auch Freundschaften darüber und Familienverbindungen entstanden. Ich glaube, die einzige Chance, die du halt hast, ist, mehr Zeit zu investieren und universelle Sprachen auch zu nutzen. Und ich meine, zum Beispiel habe ich vorher die Doku von Gentleman angesprochen. Mir ist irgendwann mal bewusst geworden, dass sowohl die Gentleman-Doku als auch die Blue Uga-Doku ganz viele Leute in Deutschland gesehen haben, aber die Leute in Äthiopien, in Uganda nicht. Und damals bin ich mit Agi dann für 5 Wochen nach Uganda und Äthiopien gereist und bin in all die Dörfer wieder gegangen und habe mit so einem Taschenbeamer und einem weißen Laken einfach dann abends unter dem Sternenhimmel die Doku angeschaut und wirklich auch angehalten, übersetzt, reflektiert, was fanden sie auch gut, was fanden sie vielleicht auch nicht so gut, kann ja auch sein, dass wir sie falsch porträtiert haben, wie so oft so ein konstruktives White Saviorism Medien, ne, was ich vorher auch dann klar kurz mal die Seite gezeigt habe, die sehr scheiße ist an Äthiopien, aber es gibt halt auch die andere Seite und die musst du auch zeigen. Und dadurch hatte ich das Glück, natürlich ganz anders mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, auch nach wie vor ist das Besondere, weil Brunnen bauen können oder Spenden sammeln können viele. Aber das Besondere an, wie Wokonakwa, wie Seppel gerade gesagt hat, ist dann auch dieser Vibe. Und so, und den schaffst du nicht immer rüberzubringen. Und du brauchst aber für Vibe, brauchst du Raum. Und du brauchst vor allem gemeinschaftliches Zusammenkommen, interagieren, egal ob es Kunst, Musik, Schabernack hilft super. Ne, wie kannst du in einer anderen in Äthiopien sprechen die Leute Amharisch viel, aber auch, ich glaube, 140 Dialekte und eine wahnsinnige Sprachenvielfalt. Das heißt, du schaffst es oft nur mit Schabernack oder einem Ball hochschießen, dass du eine Interaktion hast erstmal überhaupt mit den Leuten, um dann dich auf einem anderen Ebene vielleicht zu unterhalten. Und dass es nicht diese dumm ist vielleicht falsch, aber diese dumme, das war ja auch, das werde ich nie vergessen, irgendwie in Äthiopien hat jemand zu mir gesagt, ey, wenn wir da gehört haben, dass jetzt hier die Großspender kommen von die 10 Brunnen, 100.000 Euro war das Projektvolumen, kommen, wir dachten, da kommen so große weiße Männer und dann kommt da so ein kleiner Dirk wie ich daher mit Hose unterm Arsch und irgendwie abgeratzter aussehend, was ich dann auch über die Jahre gelernt habe, dass es respektvoller wäre, wenn man nicht nur in kurze Hose und weil die Leute sich da alle rausputzen eher und die beste Hose anziehen und ich komme halt in irgendeiner dreckigen kurzen Hose und mit Badelatschen. Aber dadurch hat man natürlich auch nochmal eine andere Verbindung kreiert, indem du halt ihnen offerierst, ey, es interessieren sich auch Menschen für euch. Ne? Das ist, glaube ich, das, was auch Seppel dann gemeint hat, dass es für Menschen so schön ist, wenn da auch Menschen von weit her reisen und überhaupt Interesse an der Kultur, an den Menschen zeigen, weil das ist halt auch nicht selbstverständlich. Und genauso auch zu zeigen, wie leben wir hier in Deutschland? Und das auch zu kontextualisieren und nicht zu zeigen, hier ist alles nur geil. Aber ja, du hast hier den Zugang zu allen Menschenrechten, solange hier keine Rechten das Land übernehmen. Also deswegen geht wählen am 23. Februar und immer, wenn ihr das die Möglichkeit habt, wählen.
Briefwahl beantragen sofort.
Total, ja.
Ja, absolut. Also dieses Community-Ding oder beziehungsweise diese Einordnung der Projektreisen, dass man einfach von einem Ort zum anderen fährt. Ich meine, hatten wir in Uganda ja auch mit der Welthungerhilfe. Man macht so viele Communities mit, wie irgendwie in einen Tag reinpassen, weil man hat nur eine begrenzte Zeit. Und da fehlt einfach dieser Kontakt. Deswegen, ich bin super neidisch zum Beispiel, dass ihr da dann auch übernachtet habt und wirklich Zeit mit den Menschen verbracht habt. Weil das einfach, glaube ich, noch was ganz anderes auf einer menschlicheren Ebene ist. So, ne? Und nicht nur dieses, wir kommen da an und wir werden gefeiert, obwohl wir nicht mal per se die Person sind, ja, die die Becher gesammelt haben. Das waren unsere Crews und so. So, ne? Also,
hast du keine Becher auf dem Festival gesammelt, Luisa? Bist du kein Fördermitglied wie Seppel?
Doch, doch. Fördermitglied, ja, und Becher sammeln, aber ich mache ja nicht den Hauptteil der, nein, Bechersammlerei. Also auf so einem Festival haben wir 50 Leute dabei. Da ist meine Becher, die ich sammle, sind cool, aber helfen nicht, einen kompletten Brunnen zu bauen oder so.
Nein, und diese Demut sollte einem auch immer bewusst sein, so auf so Reisen. Und deswegen, also kann ich nur für mich sprechen, da habe ich mir auch immer auf diesen Reisen mehr den Arsch abgerissen. Ne? Das ist auch super anstrengend, weil, ja, super viel Input und sehr reiseintensiv. Und ich will jetzt aber gar nicht rumjammern, sondern mir ist das Privileg bewusst. Einfach, ne? Und ich könnte niemals meinen Job machen, hätte ich nicht diese ganzen Reisen machen dürfen in dieser Intensität. So, und selbst nur mal, um auch einen Vergleich zu machen, es gibt viele Welthungerhilfe-Mitarbeiter, die ja einer unserer Hauptpartner seit immer sind, die nicht ansatzweise so viele Reisen gemacht haben, wie ich machen durfte. Ne? Ich war vielleicht in 20, 30 Projekten von Biber Konakwa, ja. Und das ist aber für mich der Grund, also, ne, ich sag manchmal so, ich bin Obelix im Körper von Asterix und Obelix halt, weil ich in diese Sinnhaftigkeitsbrunnen im wahrsten Sinne des Wortes reingestolpert bin. Und das ist natürlich die Quelle der Motivation. Und das haben natürlich ganz viele Ehrenamtliche auch nicht, sondern da sind wir diejenigen, die öfters mal den Luxus haben, weil...
Auch viele KollegInnen ja nicht. Also es haben auch nicht alle KollegInnen bei Viva Con Aqua so eine Reise gemacht, aus verschiedensten Gründen. Aber ja, das Privileg ist auf jeden Fall...
Wobei, da möchte ich ganz klar sagen, Äthiopien, ihr seid ja alle Hörerinnen hier draußen, ihr seid relativ privilegiert wahrscheinlich, sonst würdet ihr den Podcast nicht hören und ihr habt einen Reisepass und ihr könnt euch vielleicht auch eine Reise nach Äthiopien leisten und ihr könnt auch auf Google Earth gucken, wo die Projekte sind. Und es verbietet euch natürlich keiner, in diese Länder zu reisen und euch die Projekte vor Ort anzugucken. Es ist nur nicht immer im offiziellen Rahmen möglich oder whatever. Aber sich natürlich in Länder zu reisen, das ist die größte Lehrschule, die es wahrscheinlich gibt. So.
Ja.
Also Fördermitglied werden und ab nach Äthiopien.
Genau. Fördermitglied werden, spenden. John's Rig ist... läuft tatsächlich offiziell so nach Plan, geradeaus, sprich, wir brauchen die Spenden, um weiter drillen zu können, wie unser Slogan gerade ist, let's keep it drilling. Ja, let's do it. Mhm. Weitermachen. Habt ihr noch was auf dem Herzen? Die Zeit läuft und die Uhr hinter Seppel läuft und wir kommen so langsam zum Ende. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr das mit uns geteilt habt. Ich war ja leider noch nicht in Äthiopien, ich hatte das Privileg, in Uganda zu sein, aber habe mich sehr über die Geschichten gefreut, die ihr da erzählt habt. Sehr geil. Ich hoffe, ich kann irgendwann John's Rig auch sehen. Ich habe es einmal über VR-Brille gesehen. War genial. Also wir verlinken euch das Video auch in den Shownotes. Schaut euch das an. Vielleicht klimpert dann noch 1-2 Euro mehr. ja, vielen Dank, Seppel, dass du bei uns warst.
Danke für die Einladung.
Danke für deinen Job, Seppel.
Danke für deinen Job.
Danke für euren Job.
Voll so fishing for compliments and donations.
Bye.
Ciao.
Bye.